Ja, das schönste Liebeslied, das hören wir am Tisch des Herrn. Und wir alle hören ja gerne Liebeslieder. Ich nehme mal an, in allen Kulturen, Liebeslieder sind wahrscheinlich die meisten Lieder. Also es zeigt einfach, dass wir Liebeslieder brauchen und wollen und dass uns das einfach gut tut. Und eben, es gibt sehr, sehr viele Liebeslieder und man hört sie im Radio, aber meisten Liebeslieder, die hört man eigentlich, wo halt der Peter, der Olga ein Liebeslied singt oder die Luisa, dem David oder irgendjemand. Aber das Liebeslied, was an mich geht, das ist eigentlich noch viel wertvoller, wenn mir jemand ein Liebeslied singt. Und eben das schönste Liebeslied, das singt wirklich Gott zu jedem von uns. Und es gibt verschiedene Strophen, es gibt ganz viele Strophen, aber ein paar Strophen haben wir bei der letzten Predigt über das Abendmahl schon gehört. Weil eben es ist eigentlich das Abendmahl, das Herrenmahl oder das Bundesmahl, es ist ein Ausdruck von diesem Liebeslied. Und eben es gibt verschiedene Bundschlüsse. Wir haben letzten Sonntag immer schon einiges gehört, dass Gott den ersten Bund mit dem Noah geschlossen hat, nachdem er die ganze Erde eben wegen ihrer, ja, in ihrem schlimmen Leben muss, also dass die Menschen, was sie dir hingeben, hat die große Flut geschickt und nur der Noah, weil er gerecht war mit seiner ganzen Familie, hat er gerettet mit vielen Tieren. Und als Noah dann wieder rauskommen konnte auf die trockene Erde, hat Gott diesen Bund mit ihm geschlossen, dass er gesagt hat: Ich werde nie mehr alles Leben vernichten durch eine große Flut. Und Noah hat ihm dann Opfer gebracht, Tiere geopfert und hat Gott gesagt: Hinfort wird nicht aufhören Saat und Ernte, Sonne und Mond, Hitze und Frost. Das war der Bund, der erste Bund, den Gott geschlossen hat mit dem Noah. Also dass einfach die Schöpfung geht weiter, egal wie die Menschen sind. Den zweiten Bund hat dann Gott geschlossen mit dem Abraham. Abraham war auch ein Mensch, der mit Gott leben wollte, mit Gott gelebt hat. Und Abraham wurde von Gott aus seiner Familie, aus seiner Heimat herausgeführt, war anders hin in das Land und hat Gott ihm gesagt: Dieses Land will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und jetzt schau mal hier in den Himmel, wie viele Sterne kannst du zählen? Du kannst sie nicht zählen. Genauso viele Nachkommen sollst du haben und ihnen soll dieses Land gehören. Und als Zeichen, dass du in diesen Bund mit eintrittst, sollst du und alle deine Nachkommen jetzt immer den Jungen, der geboren wird, als ein Sohn, am achten Tag soll er beschnitten werden, an der Vorhaut vom Penis. Das soll von dir aus das Zeichen sein: Jawohl, ich bin in diesem Bund drin. Und du sollst, deine Nachkommen sollen mein Volk sein. Das ist der Bund gewesen mit dem Noah. Und dann, bis dahin, kam noch der Bund am Sinai, wo Gott dann das Volk Israel herausgenommen hat und gesagt: Ich will mit euch einen Bund schließen. Wenn ihr mit mir lebt, meine Gebote haltet, die ich euch gebe, dann sollt ihr mein Volk sein. Ich will euer Gott sein. Ich will für euch da sein. Ihr sollt wirklich ganz herausragendes Volk sein. Aber ich möchte, dass ihr ja, meine Gebote haltet. Das ist wichtig dazu. Und auch da gab es wieder ein Opfer. Und dann aber hat Gott schon angekündigt, eben durch den Propheten Jeremia, wenn wir das erste Folie haben, da hat er gesagt: Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Eben also der Prophet, Kapitel 31 Jeremia, hat das schon angekündigt. Es reicht noch nicht, diese drei Bünde, da muss noch was anderes kommen. Das hat Gott schon vorhergesagt. Und als Jesus dann da gekommen ist, einige hundert Jahre später, da hat Jesus dann von diesem neuen Bund gesprochen, als er eben mit den Jüngern zusammensaß. Da lesen wir in Lukas 22: Jesus nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und eben jetzt bei der letzten Predigt vor 2 Monaten, da habe ich ausgeführt, dass wenn Jesus dieses Mahl mit ihnen gefeiert hat oder überhaupt diesen Bund geschlossen hat, dann greift eigentlich darauf zurück, wie in der Antike damals auch in anderen Völkern ein Bundschluss gemacht wurde. Also es hat gar nichts jetzt mit Religion zu tun, sondern einfach wie, wenn jetzt zwei zusammengekommen sind, ein Volk und ein anderes Volk oder ein Herr und seine Untergebenen, was ist da eigentlich abgelaufen? Und für mich sind das eigentlich so, wenn es jetzt auf den Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, kann man sagen, das sind so einzelne Strophen von diesem Liebeslied. Also jetzt weltlich gesehen, ich wiederhole das ganz kurz, nur die vier ersten Strophen, für die, die nicht da waren. Wenn jetzt die zwei zusammengekommen sind, zwei Völker zum Beispiel, jeweils der Repräsentant, der stärkste von ihnen, sind zusammengekommen vor den anderen und haben ihre Kleider getauscht. Als Zeichen, wir sind jetzt eines und mein prächtiges Gewand gebe ich dir und du gibst deines. Das heißt, all mein Vermögen, all meine Pracht, meine Herrlichkeit gebe ich dir und du gibst mir deine. Und Jesus wiederum sagt, ihr Menschen, ihr habt schmutzige Kleider. Weil unsere Kleider, unser Leben ist beschmutzt mit allen möglichen, was wir auf böse denken, tun, reden, fühlen, wollen. Das alles beschmutzt uns, unser Gewissen ist beschmutzt, es ist eben wie ein schmutziges Kleid. Und Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Kleid. Gib mir dein schmutziges Kleid, gib mir alles, wo du mit dich befleckt hast. Gib mir es, ich gebe dir neue Kleider. Das war ein Bild auch davon, wie Jesus so diesen Kleidertausch macht. Also wenn du schmutzige Kleider hast, dann darfst du zu Jesus kommen. Das ist ja also eine Strophe des Liebesliedes. Gib mir deinen Schmutz, ich gebe dir reines. Das zweite war dann, dass die Waffen getauscht wurden. Und das war das Zeichen, wir sind jetzt zusammen, wir kämpfen jetzt nicht mehr gegeneinander, wir kämpfen miteinander. Wenn dich einer angreift, hilfst du mir, wenn mich einer angreift, dann hilfst du mir. Und auch da wiederum, im Neuen Testament lesen wir bekommen von Gott neue Waffen, nicht diese irdischen Waffen, sondern wir bekommen geistliche Waffen. Und wir mühen uns ja so oft ab in unserem Leben mit, ja, wie kann ich das jetzt machen? Wir versuchen, irgendwie uns zu überlegen und vielleicht irgendwelche Finden da einzuschlagen oder versuchen, Bündnis mit anderen Menschen zu schließen, damit wir unser Ziel erreichen. Das sind alles so menschliche Waffen. Aber Gott sagt uns, ich gebe dir andere Waffen. Ich gebe dir das Gebet zum Beispiel. Ich gebe dir zum Beispiel das Gebet, ist eine Waffe. Der Glaube ist eine Waffe, das Abendmahl, kann man auch sagen, ist eine Waffe. Ich gebe dir einfach andere Waffen, mit denen du wirklich im Leben bestehen kannst, auch in Schwierigkeiten. Das ist also der Waffentausch gewesen. Dann haben sie sich hier so eine Wunde gemacht in die Hände und haben sich entweder die Hand gedrückt, dass das Blut sich vermischt, oder zum Teil wurde auch das Blut in einen Kelch mit Wein reingetropfen lassen und dann haben sie das jeweils getrunken. Also ich trinke das Blut vom anderen. Das heißt, ich identifiziere mich total mit ihm, ich bin jetzt eins mit ihm. Und darum wiederum haben wir das jetzt im Neuen Testament, wo Jesus sagt, wenn ihr nicht mein Fleisch esst, mein Blut trinkt, habt ihr keinen Anteil in mir. Ich gebe euch mein Blut und wenn ihr das trinkt, dann habt ihr mich selber. Also im Abendmahl, wenn ich diesen Kelch trinke, dann ist es, Jesus sagt mir, ich gebe dir mein Blut. Ich gebe dir mein Leben. Auch das wiederum ist wie ein Liebeslied, eine Strophe dieses Liebesliedes. Jesus gibt sein Blut, sein Leben für uns. Und diese vierte Strophe, die ich letztes Mal so kurz erklärt habe, danach wurde von den beiden Parteien wurde dann ein Tier geschlachtet, in der Mitte auseinandergeteilt, so auseinandergelegt. Und dann mussten beide da durchgehen zwischen den beiden Tierhälften. Und das war das Zeichen, wenn ich diesen Bund breche, dann soll es mir so gehen wie diesem Tier, dann soll ich auch auseinandergeschnitten werden, geschlachtet werden. Und auch das wieder im Neuen Testament, im Neuen Bund, das ist Wahnsinn. Damals war das eben so, das muss ich dazu sagen, eben normalerweise sind beide durchgegangen, aber wo Abraham diesen Bund mit Gott geschlossen hat, oder besser Gott mit Abraham, wenn wir das lesen, der Abraham ist in einen tiefen Schlaf gefallen und da ist eine Feuer- und Rauchsäule ist da durchgegangen durch die beiden Tiere. Das heißt also, Gott selber ist da durchgegangen, nicht der Abraham. Das heißt, Abraham musste eigentlich nicht sagen, ich sterbe, wenn ich was Falsches mache, wenn ich diesen Bund breche, ich muss nicht sterben. Gott sagt, ich sterbe für dich, wenn du diesen Bund brichst. Wenn du den Bund brichst, sterbe ich. Und was haben wir jetzt mit Jesus Christus? Genau das, dass er für uns gestorben ist. Ich muss nicht sterben, weil ich den Bund immer wieder breche, sondern Jesus ist für mich gestorben. Das ist wirklich ein wunderbares Liebeslied. Eben, das war das vom letzten Mal. Jetzt heute gibt es nochmal vier weitere Strophen, eben immer in diesem, wie die damals so Bündnisse geschlossen wurden. Eben das nächste war, sie haben in diese Wunden in ihren Händen haben sie so eine Substanz reingetan, damit es Narben gibt. Und Narben, die kann man ja nicht abwaschen, die heilen auch, dass das Fleisch wächst nicht ganz zusammen. Das sieht man einfach immer. Und das war einfach so das äußere Zeichen, wir gehören zusammen. Wenn du angegriffen wirst, du kannst deine Hand zeigen, dann sieht er sofort, aha, der ist im Bund mit irgendjemand, da muss ich vorsichtig sein. Der hat einen Bündnispartner. Und so dieses Zeichen, jetzt zum Beispiel jetzt bei den Hindus, die haben dann so einen roten Punkt hier. Die orthodoxen Juden, die haben ihre Locken hier, die Männer, da kann man das auch sehen. Wir haben auch ein Zeichen, aber das ist nicht immer so sichtbar. Und von diesen Narben, auch davon lesen wir in der Heiligen Schrift, in Jesaja 49, da sagt Gott durch den Propheten, vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes. Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind beständig vor mir. Also Gott selber hat sich Narben gemacht, kann sein, oder eingezeichnet. Und das sieht er an und dann denkt er an sein Volk. Und eben das, eine Mutter normalerweise vergisst ihren Säugling nicht. Ich bin zwar nur Vater, aber so viel habe ich schon mitbekommen. Das ist sehr unnormal, dass eine Mutter ihren Säugling vergisst, den sie da 9 Monate im Bauch getragen hat. Soll vorkommen, das liest man oder hört man. Aber Gott sagt, bei mir kommt das nicht vor. Wenn ich eingezeichnet habe, der ist bei mir und den vergesse ich nicht. Und jetzt ist interessant, wenn wir jetzt lesen von Jesus, als er aufgestanden war, die Jünger haben ihn ja nicht erkannt mit seinem Auferstehungsleib. Die Maria am Grab hat gedacht, es wäre der Gärtner. Die beiden Emmaus-Jünger sind mit ihm gegangen, haben nicht erkannt, dass es Jesus ist, der da mit ihnen geredet hat. Und auch die anderen, sie haben ihn erst nicht erkannt. Aber dann, als Jesus reinkam zu ihnen am Abend, als es nun Abend war, an jenem Tag, an dem Auferstehungstag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Also, was hat er ihnen gezeigt? Jesus, seine Narben hat ihn gezeigt. Sonst war er nicht zu erkennen, aber die Narben hat ihn gezeigt. Und eigentlich hat gesagt, so wie eben eine Mutter ihren Säugling nicht vergessen kann und ich euch nicht vergesse, so vergesse ich euch auch nicht. Also wir sind eingezeichnet in seine Hände. Und das finde ich so wunderbar, dass Gott jedem von euch sagt, der ihn angenommen hat, Erich, du bist in meiner Hand gezeichnet. Ich vergesse dich nicht. Du kannst machen, was du willst. Ich vergesse dich nicht. Das ist, ich finde das so wunderbar, dass ich eigentlich wissen kann, das ist ein ewiges Zeichen, was Jesus hat. Ich kann den Bund zwar brechen, aber ich bin trotzdem bei ihm. Er denkt an mich. Eben, das sind diese Narben. Also das ist diese ewige Liebe. Wir lesen es ja im Korintherbrief, dass Gottes Liebe ewig ist. Unsere Liebe ist ja oft ein bisschen vergänglich oder wankelhaft. Es wird schnell mal wieder vergessen, wenn wir jemanden geliebt haben. Aber Gottes Liebe ist einfach nichts zu erschüttern. Sie ist ewig. Ja, und dann ging das noch weiter. Die nächste Strophe war, dass die Namen getauscht wurden, entweder ganz getauscht oder es wurde ein Teil von meinem Namen in den Namen vom anderen eingefügt. Auch das wieder, der Name ist, drückt ja das, die Individualität aus, das Wesen aus, die Persönlichkeit aus. Deswegen, als Mose den Gott gefragt hat, ja, ich sollte zu meinem Volk zurückgehen, aber wie heißt du eigentlich? Und Gott hat dann seinen Namen gesagt, mein Name ist Yahweh. Das heißt, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde, ich war, der ich war, der ewig Seiende. Das ist sein Name, das hat sich Gott vorgestellt. Das ist sein Wesen. Und beim Abraham sehen wir das vor dem Bundschluss, hieß er Abraham. Und danach hat Gott gesagt, du sollst jetzt Abrahamsa heißen. Da wurde also das H eingefügt. Das H steht eigentlich für Yahweh. Und das war sein neuer Name. Das hieß dann Vater vieler Völker. Also dadurch, dass Gott in sein Leben hineingekommen ist, ist er der Vater von vielen Völkern geworden. Und so auch wir. Wir dürfen diesen Namen von Jesus annehmen. Warum sage ich das? Weil Jesus es eigentlich selber gesagt hat. Er hat gesprochen, als er sich verabschiedet hat, hat den Jüngern gesagt, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollte sie auf den Namen, und eigentlich heißt es wirklich, in den Namen hineintaufen, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also wir werden hineingetauft. Wenn wir diesen Liebesbund mit Gott schließen, sollten wir uns taufen lassen, nach dem biblischen Zeugnis. Und bei dem werden wir hineingetauft in diesen Namen. Also nicht einfach irgendwas, sondern in den Namen sollen wir eingetaucht werden. Also taufen ist ja dieses Bild von hineintauchen in das Wasser. Und das wäre jetzt eine eigene Predigt. Was heißt es eigentlich, in den Namen vom Vater eingetaucht werden, in den Namen vom Sohn, vom Heiligen Geist? Also wir werden, wenn wir diesen Liebesbund schließen und uns taufen lassen, dann werden wir in das Wesen vom Vater eingetaucht. Also wir dürfen das so ganz in uns aufnehmen. In das Wesen vom Sohn Jesus, also vom Vater, von dieser ewigen Vaterliebe, von diesem tröstenden Vater, da werden wir hineingetaucht. Wir dürfen das in uns aufsaugen, wie das ist Soaking vorhin da. Da haben wir auch gesaugt. So dürfen wir das, ja, einfach dieses Wesen vom Vater in uns, wirklich ganz in uns aufnehmen. Das Wesen vom Sohn, Jesus Christus. Eben auch seine Barmherzigkeit, seine Sanftmut, seine Demut. Und im Heiligen Geist wird man hineingetaucht in diesen Namen hinein, in sein Wesen, das Wesen vom Heiligen Geist, von Tröster, von Beistand. Und jeder, der eben diesen Bund teilhat, ist gut, wenn wir uns das immer wieder, ja, wirklich drüber meditieren. Was heißt das eigentlich? Dass ich wirklich das Wesen vom Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist, ich mich nicht aufnehmen durfte. Und eben, das ist etwas, was eigentlich auch zum Ausdruck kommen darf. Denn in Apostelgeschichte lesen wir, als Barnabas den Paulus gefunden hatte, brachte ihn nach Antiochia. Dort blieben sie ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten eine große Anzahl Menschen. In Antiochia nannte man die Jünger zum ersten Mal Christen. Also da kommt der Name zum Vorschein. Die Leute um diese ersten Gläubigen herum, die haben gemerkt, das sind Menschen, die gehören zu Christus. Das haben sie sicher nicht nur gehört, das müssen sie auch irgendwo festgestellt haben, einfach am Leben von diesen Menschen. Die tragen den Namen von diesem Jesus Christus. Also die tragen irgendwo die Eigenschaft von Jesus. Und wenn wir uns Christen nennen, egal ob katholisch oder orthodox oder evangelisch oder freikirchlich, egal wie, aber wenn wir uns Christen nennen, dann sollten wir uns bewusst sein, wir tragen den Namen von Jesus Christus und das sollte dann auch irgendwie sichtbar werden. Weil das ist nicht einfach, Name ist nicht nur Schall und Rauch, sondern es ist das Wesen von Jesus Christus, in das wir hineingetaucht sind. Und eben, das wäre schön, wenn es auch von uns heißt, ja, das sind wirklich Christen, die da, sich da versammeln, da in Untermeister, in diesem Meier-Center. Dass die irgendwo, die leben mit Jesus, die leben mit Christus, denen ist wirklich diese Kraft und Jesus da, diese Liebe und diese Hingabe. Das wünsche ich mir von uns, dass das wirklich die Menschen sagen können. Diese Menschen, die tragen den Namen Jesus. Die haben diesen Namenstausch schon vollzogen. Ja, und der nächste Schritt, das ist dann, werden von diesen Bündnispartnern werden die Normen, die Regeln festgelegt. Eben normalerweise vom Stärkeren natürlich. Und eben, wir haben schon gehört, Noah hat Abraham Sinai, beim Sinai war eben das Gesetz dann die Norm, die Gesetze. Aber eben, wie wir vorhin schon gelesen haben, können wir nochmal lesen, wo Gott sagt eben, es wird was Neues kommen. Siehe, Tage kommen, ich lese es nochmal, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinem Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Also es ist dann nicht mehr dann ein Gesetz auf den steinernen Tafeln oder im Buch, sondern sagt, in diesem neuen Buch, in diesem neuen Bund, gibt Gott die Gesetze in mein Herz, er legt sie auf mein Herz drauf, in mein Inneres. Und dann ist es eben nicht mehr ein Gesetz, was ich tun muss, sondern das Schöne ist ja, wenn wir wirklich mit Jesus in diesem Bund sind, dann erlebe ich das, dass es eigentlich Freude macht, so zu leben, wie Jesus möchte. Es ist kein Muss, sondern es ist eigentlich eine Freude. Wenn ich etwas tue, was nicht Jesus entspricht, normalerweise, wenn ich Christ bin, dann fängt an, mein Gewissen ein bisschen zu schlagen. Das heißt, irgendwann, ich bin nicht mehr so ganz wohl in meiner Haut. Aber wenn ich das in Ordnung bringe, kommt eine Freude. Und jedes Mal, wenn ich gehorsam bin, wenn ich vielleicht etwas tue, was vielleicht nicht so einfach ist, aber ich sage es, Jesus, wenn du es möchtest, mache ich es. Ich glaube, wir können ja alle zustimmen, das gibt eine Freude im Herzen. Und das ist also nicht mehr ein Gesetz, wie wir das so kennen, du musst das, du musst das, du musst das. Das ist alles das alte Bund. Der neue Bund, du kannst es, du darfst es und ich gebe dir Freude damit, weil du dann wirklich mit mir zusammen bist, weil du dann wirklich mein Wesen an dir hast. Und das ist eben dann möglich, wenn der Heilige Geist in mir ist. Weil der Heilige Geist ist ja derjenige, durch den die Liebe Gottes auch ausgegossen ist in mein Herz, der mir bezeugt, Jesus hat ja vom Heiligen Geist gesagt, dieser wird euch lehren, dieser wird euch erinnern an alles, was ich euch gesagt hat. Also der Heilige Geist erinnert uns an das, was Jesus uns gelehrt hat, was er gesagt hat. Und eben er hilft uns auch, weil er eben mit seiner Kraft in uns ist, mit seiner Liebe in uns ist. Und dann kann ich eben wirklich mit Freude diesen Weg gehen. Und es ist eben möglich, wenn Gott sagt, ich werde ihre Schuld vergeben und in ihre Sünde nicht mehr denken. Und das kann er eben sagen, weil Jesus alle Sünde eben auf sich genommen hat. Er hat eben diesen Kleidertausch schon vollzogen. Er hat dieses Opfer gebracht. Wir müssen das nicht mal nochmal selber machen. Wir haben jetzt das weiße Kleid angezogen, wenn wir mit Jesus im Bund sind. Und dann kann es eben, dann sollte es so sein, dass ich das eben mit Freude mache. Und wenn ich noch lebe in diesem, du musst das, wenn ich nicht Freude daran habe, dann heißt es eigentlich, dass ich noch nicht wirklich verstanden habe, noch nicht wirklich erlebt habe, dass wirklich ich ein neuer Mensch bin. Dass wirklich jetzt ich von Neuem geboren bin, dass Jesus in mir ist, dass der Heilige Geist in mir ist. Dass es Freude ist, das zu tun. Man muss diese Freude erlebt haben, sonst kann man viel darüber reden. Aber ich glaube, jeder von euch, der wirklich das mit Jesus lebt, kann das bezeugen. Es ist Freude. Und eben, es ist aus Liebe raus. Kommen wir nochmal den nächsten Vers. Johannes 14, 23 sagt Jesus zu seinen Jüngern, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Also sagt Jesus auch nochmal, das Tun von dem, was Gott möchte, liegt eigentlich an der Liebe. Wenn ich Jesus liebe, dann möchte ich einfach das tun, was ihm entspricht. Dann kann ich eigentlich gar nicht anders, sonst merke ich, ich bin nicht mehr so nah bei Jesus. Aber wenn ich eben diese Nähe, diese Stille bei ihm haben möchte, dann möchte ich so mit ihm gehen. Und ja, eben Jesus sagt, wenn wir das wirklich tun, dann wohnt er im Herzen. Der Vater und der Sohn wohnen in meinem Herzen durch den Heiligen Geist. Und das ist was, was wir wirklich jeden Tag auch wieder, eigentlich immer wieder von Neuem uns wirklich klar machen dürfen. Wenn wir morgens aufstehen, im Spiegel schauen, ich bin nicht allein, hier in meinem Herzen. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist ist in mir. Und er möchte mit mir heute gehen. Er liebt mich mit ewiger Liebe. Und er wird mir sagen, was heute einfach so dran ist. Ja, das war es, das Vorletzte. Und dann zum Schluss, um das zu besiegeln, wenn eben so ein Bund geschlossen wurde, dann gab es eben ein Mahl mit Wein und Brot und da haben sie sich das gegenseitig gereicht. Das war so ein Zeichen, jawohl, ich trete jetzt in diesen Bund definitiv ein. Das ist jetzt das Zeichen dafür. Und eben. Und dann ist man, als man sich als Freund bezeichnet. Und Freund, das ist hier unserer Zeit, das ist ein bisschen inflationärer Begriff. Das war früher, war das nicht so Gängig, also wenn jemand Freund war, dann hieß es wirklich, man steht voneinander ein. Das ist so auch gleich viel wert wie der Vater, wie die Ehefrau, wie der Sohn, wie das Kind. Genauso wichtig ist eigentlich der Freund. Zum Teil hört man auch, ein Bruder kann dich verlassen, aber ein Freund kann dich nicht verlassen. Ein Freund wird immer zu dir stehen, auch wenn dein Bruder andere Wege geht, sich gegen dich wendet. Aber dein Freund, der bleibt bei dir. Und eben Freund wurde zum Beispiel von Gott Abraham genannt. Sonst lesen wir das nicht, dass Gott jemand Freund genannt hat. Also es ist schon was ganz Besonderes gewesen. Und eben auch Jesus sagte eigentlich nur Freund, also sagte der Lazarus, der da gestorben war, unser Freund, sagt er, ist gestorben, da gehen wir jetzt hin. Und sonst sagt er es nur zu seinen Jüngern, die eben jetzt wirklich mit ihm gelebt haben, die sein Leben geteilt haben und denen er das ganze Vermächtnis gegeben hat. Das sind Freunde. Und das ist eben dieser Bundschluss, wenn man den gemacht hat, dann ist man Freund. Das heißt, man ist jetzt wirklich unverbrüchlich zusammen. Stärker als auch Bruder und Bruder. Und so möchte eben Jesus und der Vater mit uns Freundschaft haben. Und eben jetzt Jakobus 2,23, da lesen wir es eben, Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn für gerecht. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Und dann eben, das sehen wir jetzt eben nochmal beim Abendmahl, können wir dazukommen, eben, da wird es jetzt einfach nochmal so ganz greifbar auch, wie Jesus dann sagte, er hat das Brot und Wein genommen und hat gesagt, er hat es gebrochen und hat es ihm gegeben, wie es ihm damals es gemacht wurde, hat es gegeben den Jüngern und hat gesagt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tu dies als Erinnerung an mich. Und nach dem Essen, nach dem Kelch, dieser Kelch ist ein neuer Bund, der sich gründet auf mein Blut, das für euch vergossen wird. Und dann im Johannes lesen wir noch, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Also eben, wenn ich in diesen Liebesbund eintrete, dann sage ich, Jesus, ich möchte dich wirklich als meinen Freund haben und ich möchte dein Freund sein. Das heißt, mein Leben gehört dir. Wir sind nicht mehr zu zertrennen. Ich möchte wirklich mit allem, was ich bin und habe, möchte ich dir gehören. Weil ich wirklich alles mit dir jetzt durchgemacht habe. Ich habe die Kleider getauscht, ich habe die Waffen getauscht, Namen getauscht, ich habe das Blut mit dir getauscht. Und ich habe verstanden, ich darf tun, was du möchtest. Es ist eine Freude. Ich möchte gerne deine Normen, deine Regeln einhalten. Und Jesus sagt, ich gebe mein Leben dafür, dass ihr meine Freunde seid. Er hat es wirklich gemacht. Wir müssen jetzt nicht uns umbringen, aber dass wir sagen, wirklich alles, was ich habe, was ich bin, gebe ich dir hin. Ich habe keinen Anspruch mehr, selber zu bestimmen, was ich jetzt tue, wie ich lebe, wohin ich gehe, was ich arbeite, wie ich mein Geld ausgebe. Du sollst jetzt darüber bestimmen. Und das ist einfach so, wenn wir das Abendmahl gleich feiern, sollten wir im Moment nochmal still sein und uns klar machen, wenn wir das nehmen, dann ist es wie so eine Besiegelung, jawohl, ich möchte Freund von Jesus sein. Ich möchte Jesus als Freund, ich möchte Jesu Freund sein. Ich möchte nicht mehr Herr über mich selber sein, ich möchte, dass er meine Schuld wegnimmt. Ich möchte, dass er mir sagt, wie er sich das Leben vorstellt. Und wenn jemand sagt, das ist mir im Moment zu nah, dann nehmt es einfach nicht. Das ist keine Schande. Wichtig ist, dass wir ehrlich sind vor Gott. Und wenn wir jetzt merken, ich kann das eigentlich im Moment so nicht wirklich sagen, dass ich jetzt wirklich ja, Freund sein möchte oder möchte, dass Jesus mein Freund ist, mit diesen Kosten auch, dass ich eben wirklich so nah mit ihm bin, dann lass es bitte. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, ich danke dir so sehr, dass du deine Liebe, Herr Jesus, gezeigt hast zu uns, indem du ja für uns gestorben bist. Und ich danke dir, dass du meine schmutzigen Kleider genommen hast. Ich danke dir, dass du mir einen neuen Namen gegeben hast, dass ich jetzt in deinen Namen hineingetauft bin, im Namen vom Vater und vom Heiligen Geist. Und ich danke dir, Ja, dass du meinen Namen eingezeichnet hast in deine Handflächen. Wenn du deine Hände anschaust, dann siehst du den Namen, dann siehst du mich und jeden, der mit dir den Bund geschlossen hat. Herr Jesus, vielen Dank dafür. Und ja, lass uns wirklich mit diesem Maß, mit diesem Mahl auch das feiern und danken und dir bekräftigen: Jawohl, Herr Jesus. Ich will dein Freund sein und ich will, dass du mein Freund bist. Amen.